Hey Raff!
Hey Miki!
Hast du heute schon über Filme geredet?
Leider nein, aber das werde ich jetzt ändern.
Das sollten wir, denn es wird höchste Zeit. Herzlich willkommen, lieber Raff.
Ja, herzlich willkommen auch, lieber Miki. Und zwar zu Lass uns über Filme reden. Das haben wir beim letzten Mal gesagt, wir wollen diese Intros hier gar nicht mehr machen, weil wir die eh im Intro
ich
halt
mach,
haben.
Ich mach, was ich will.
Aber, ja, genau, aber was interessiert mich mein Geschwätz von vor zwei Stunden?
Genau.
Ja, Turbo Kid, dein Pick.
Ja.
Schieß los.
Das stimmt. Also wir haben uns heute mit einem schönen, abseitigen Science-Fiction-Independent-Film befasst. Der heißt Turbo Kid, ist aus dem Jahr 2015 und ja, ist ursprünglich auf jeden Fall aus einer Idee entstanden. Es gab so eine kanadische Gruppe an Filmemachern, die nennen sich RKSS, also RKSS geschrieben, was wohl die Abkürzung wohl für Roadkill
Superstars
ist. Und die haben irgendwie durch Kurzfilme auf sich aufmerksam gemacht und die haben dann auch bei so einem Wettbewerb mitgemacht, die sind angesprochen worden für so einen Wettbewerb für die Horror-Anthologie, die nennt sich ABCs of Death, und haben dafür einen Film für den Buchstaben T entworfen, einen Kurzfilm. Das war dann T is for Turbo. Und ist quasi schon losgelöst, die erste Geschichte, die sie dazu gemacht haben. Sind aber in der finalen Auswahl für dieses T-Segment in dem Film nicht genommen worden. Aber haben trotzdem einen der Produzenten auf sich aufmerksam gemacht. Und der hat denen dann angeboten, wir nehmen euch zwar nicht hier mit rein, aber wie wäre es, wenn ich euch ein bisschen Geld beisteuere für einen Feature-Film? Und das hat dann ein paar Jährchen gedauert.
Ja, ich glaube, die haben gesagt, irgendwie, es hat fast 10 Jahre gedauert, bis die ihren Traum von einem kompletten Feature-Film umsetzen konnten. Aber ich finde die Story von denen richtig cool. Vor allem, also was ja auch bei diesem RKSS-Ding sehr eigen ist und bei Turbo Kid sehr eigen ist, das sind halt drei Regisseure.
Ja.
Ich meine, manchmal gibt es ja irgendwie zwei, aber drei fällt mir jetzt auch kein Referenzwerk ein. Außer
zumindest
irgendwo,
in der
so
Konstellation
gefeuert wurden.
Genau. Zumindest in der Konstellation, wo das von Anfang an drei sind und nicht, wo einer nach dem anderen gefeuert wird und dann durch einen anderen Regisseur ersetzt wird und dann in den Credits mehrere Namen auftauchen.
Genau.
Und oder Alan Smithy. Und dann ist auf jeden Fall so, dass auch bei der Entwicklung von diesem Projekt, wo die dann versucht haben, Schauspieler zu engagieren und geguckt haben, wie können wir das alles machen, wie können wir mit wenig Budget, also so viel war es wohl nicht, was die zur Verfügung hatten.
Laut IMDb 60.000 kanadische Dollar.
Ja, das ist wahrscheinlich, sind wahrscheinlich so wie 50 Euro.
Wahrscheinlich, ja. Man hört es gerade raus, es ist eine kanadische Produktion, wo noch irgendwie neuseeländischer Filmfund mit dranhängt, aber sind Kanadier.
Genau.
Und namentlich vielleicht, um den dreien die Ehre zu geben,
bitte.
François Simard und das Geschwisterpaar Anouk Whistle und Johan Karl Whistle.
Ja, wenn die so ausgesprochen werden.
Bestimmt
wird
das so sein.
Ja, also franko-kanadisch, ne? Und ja, ist auf jeden Fall ein ambitioniertes Ding, also aus einem Amateur- oder Independent-Kurzfilm dann halt einen richtigen Film zu zaubern, der auch wirklich was mit sich bringt. Ich muss aber insgesamt sagen, der Look sieht gar nicht nach so wenig Geld aus.
Gar nicht. Also ich finde, dazu in der Optik, so dadurch, dass es digital ist, glaube ich, schon so ein bisschen sowas, dass es nicht nach Top-Kinoproduktion aussieht, das sieht man schon, aber was die da an Kostümen für die dystopischen Wasteland Warrior, nenne ich sie mal, halt haben und vor allem an Bluteffekten und an Gore, Boah, Hut ab.
Ja, also ich fand auch diese kleinen kurzen CGI-Momente, die die eingebaut haben für so Laserblast und so. Ja,
aus der Not halt auch, ne?
Sind auf jeden Fall auch wirklich gelungen. Ja. Kann man jetzt nicht, die sind auch nicht zu über, also es auch, gibt auch keinen riesen CGI-Monster oder Hintergründe, außer eine einzige Sequenz, wo immer so eine große, sowas wie ein großes Fabrikding irgendwie gezeigt wird. Das ist auf jeden Fall ein kompletter CGI-Hintergrund.
Ja, und das ist die Base von den Bösen halt.
Genau. Die wird aber auch nur so zweimal eingeblendet, glaube ich, damit man einfach nur weiß, wo man sich gerade befindet.
Ja. Und sonst dann innen drin ist es dann ja halt wieder richtiges Set und halt eine Lagerhalle, klassisch gefilmt.
Ja. Also generell, das ist wirklich schön umschifft, weil die haben Lagerhalle auf jeden Fall für verschiedene Schauplätze genutzt, für so eine Kampfarena, für so einen Bazaar-artigen, für so ein Bazaar-Setting, wo dann auch so ein Armwrestler sitzt. Und das ist aber alles immer in derselben Location quasi mit aufgenommen worden. Und ansonsten viel draußen, in der Wüste oder weiß nicht, in welcher Wüste das gedreht haben, auf jeden Fall, genau, in Ödland, in den Wastelands. Also es spielt in einem fiktiv dystopischen 1997 in der Zukunft, quasi aus der Perspektive aus den 80ern.
Ja, auch mit vielen 80er Gadgets und Referenzen.
Genau, also so wie man sich vielleicht in den 80ern noch die Zukunft in 1997 vorgestellt hätte.
Ja.
So wie das auch beispielsweise, also ähnlich, wenn man Wasteland sagt, darf man auch Mad Max sagen, weil also diese Road Warrior und diese ganzen maskierten, übergroßen Brecherfiguren, die da stehen und diese ganzen Maskenwaffen, Verfolgungsjagden, die sind auch alle auf jeden Fall so in so einem ähnlichen Zukunftssetting, wie man das bei Mad Max jetzt auch kennt.
Ja.
Also auch die Kampfarena, sage ich jetzt mal, könnte auch sowas wie eine kleine Donnerkuppel sein.
Ja. Ich finde, die haben sich da eine coole Idee einfallen lassen beim Armwrestling, dass der Verlierer auf so ein so gebrandmarkt wird, mit so auf so glühendes Stahl wirst du dann gedrückt. Finde ich eine coole Idee.
Das finde ich generell, also die haben ja im Prinzip dieses Zukunftsbild, was man bekommt, das erkennt man sofort, man weiß sofort, okay, das ist sowas, da findet man sich zurecht. Die haben aber dann trotzdem mit so kleinen Mini-Details wie eben dieser Brandstelle beim Armwrestling oder Einkaufswagen, wo einer dann quasi durch die Felder läuft und Sachen plündert. Es gibt im Hintergrund verweste oder kaputte Gebäude überall, auch teilweise Videostores, also Videotheken, und der findet auch überall immer wieder Comichefte oder auch hier einen Rubikswürfel, den hatten wir ja auch schon mal in einem Gespräch, und es ist auf jeden Fall sehr, sehr viele Referenzen und Anleihen, die auf die ursprüngliche 80er-Zeit zeigen oder dem verklärten, verträumten Blick darauf. Trotzdem herrscht neben dieser bunten Pop-Ästhetik aus den 80ern, wie man sie verklärt im Kopf hat, trotzdem noch so ein dreckig düsterer Schmierton irgendwie.
Ja.
Und das finde ich auch cool.
Da trägt, finde ich, auch so die Umwelt halt viel bei. Also wirklich, wie da dieses Nichtsland aussieht. Und plus, dass es irgendwie gefühlt immer bewölkt ist.
Ja.
Ne, was ja auch irgendwie beim Machen des Films so ein Problem war, weil die ja eigentlich so eher so für Wüste und Desert gegangen sind, aber dann hat es da halt auch einfach super oft geregnet, während die gefilmt haben.
Ja.
Und ja, dann war das halt einfach Teil der Lore der Welt dann.
Ja.
Notgedrungen. Ja. Mucke ist natürlich auch ein kompletter Kniefall vor den 80ern.
Ja. Synthi-Sounds ohne Ende, super treibende Beats.
Und man muss dazu auch sagen, ne, das ist ja mittlerweile, ist ja diese 80er-Nostalgie und Referenzen von Bands und so, ist ja viel mehr da, als es 2015 war.
Mhm.
Also ich glaube, da waren die schon auch so ein bisschen Vorreiter dafür, oder?
Könnte sein, ja.
Also zumindest mit in der ersten
Phase, ja, das auf jeden Fall.
Weil zum Beispiel, wann war die erste Staffel Stranger Things? 2014?
Oh, das weiß ich nicht.
So, weil die haben das ja dann so richtig groß getreten, den 80er-Hype. Und ich weiß dann ja auch irgendwie so, ne, auch, weiß nicht, so Musikbands wie, weiß nicht, Perturbator, Carpenter Brut. Die haben ja auch so diese 80er-Haftigkeit mit so ein bisschen John Carpenter und Elektro gemischt.
Ja, ist ja auch heute, sage ich mal, auch eine Synthie-Wave oder so. Gibt es ja auch als reine Musikform mit modernen Komponisten oder Machern dahinter, die wirklich den Sound aus den 80ern adaptieren und dann was Neues in dieser Richtung rausbringen. Das hat sich ja auch durchgesetzt irgendwie.
Ja.
Und das ist bei dem Film durchgängig. Und der Soundtrack ist von einem Künstler, der heißt Lematos, wie auch immer der jetzt ausgesprochen wird. Stranger Things ist übrigens von 2016.
Da!
Also, es passt ja doch. Das war ja auch diese anfängliche Phase.
Aber
also,
guck mal, dann war Stranger Things danach.
Genau.
Also, Turbo Kids ist auf jeden Fall einer der Vorreiter.
Auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn ihr jetzt auch nochmal überlegst, dass der über 10 Jahre in der Mache war.
Ja.
Angeblich.
Und ich muss sagen, ich habe mir jetzt, ne, wo wir diese Best-of gesehen haben und auch so ein bisschen diese Ausschnitte aus diesen Kurzfilmen von der RKSS-Crew war, habe ich auch Bock, mir die anzugucken.
Mhm.
Weil ich finde, die kommen auch super sympathisch rüber.
Ja.
Das, also freut mich für die richtig, dass die dieses Projekt halt umsetzen können, weil man sieht ja auch, dass die sich wie kleine Kinder gefreut haben, da
auf
das
jeden Fall
umsetzen zu können.
Auf jeden Fall.
Und der Film, der strotzt auch so vor diesem, wir lieben Filme und wir machen das aus dem Grund,
genau,
und ziehen das halt durch. Und das merkt man dem Film komplett an. Und ich glaube auch, ne, weil das sagt dann ja der große Michael Ironside, den die auch für den Film gewinnen konnten,
ja,
was ich wirklich krass finde.
Ja.
Weil der ist, ich meine, gut, klar, der ist jetzt nicht der, wahrscheinlich nicht der ausgebuchteste Schauspieler der Welt.
Aber den kennt jeder.
Aber
den
kennt jeder
schon mal gesehen.
Jeder, der hat irgendwann mal, also der hat ja so viele, Total Recall fällt mir dann jetzt natürlich.
Starship Troopers.
Starship Troopers, mit dem Messer, mit der Hand können sie kein Messer mehr werfen.
Ja.
Weil das sagt er gar nicht.
Und das ganze Gehirn weggelutscht, sagt er.
Clancy
Brown.
Clancy Brown, danke. Der sagt das, aber genau, der spielt da natürlich den Lehrer.
Ja, aber Michael Ironside sagt, das ganze Gehirn weggelutscht.
Genau, der sagt das. Auch hier, das ist auf der 13 von den Ärzten, ist der auch drauf, der Partner.
Mhm.
Und dann, nö! Weiß gar nicht mehr, bei welchem Song das ist, aber ist auf jeden Fall auf der 13 drauf.
Weiß ich jetzt auch nicht.
Egal. Und natürlich, ganz großer Moment von Michael Ironside, Karate Kid 4. Wo der eine faschistisch geführte Pausenaufsicht leitet. Supergeil.
Okay. Ja, den habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Aber
ey,
Scanners ist, natürlich, ne?
Also, ja, hier der Cronenberg.
Ja.
Meinst du? Ja, ja, genau. Das war ja auch sein erster, glaube ich.
Ja, das war ein Durchbruch.
Ja.
Ja, den hat man cool auf jeden Fall schon mal gesehen. Und den konnten die als bösen Antagonisten quasi bekommen.
Zeus.
Genau. Und der spielt auch völlig supergeil diesen Charakter als böser Overlord mit so einer Augenklappe, wo man nicht so genau weiß, ne? Erstmal, und der hat dann auch so eine Metallmaske angelehnt an den Götternamen, und der hat da das Sagen auf jeden Fall. Und eigentlich geht es aber um die Figur Kid, die keinen weiteren Namen, glaube ich, auch hat.
Mhm.
Die alleine in den Wastelands lebt und beim Plündern immer mal wieder neue Sachen findet und sich dann irgendwann quasi zufällig eigentlich erstmal jemanden begegnet, als er nämlich dann in diesem Ödland, wo sonst nichts ist, auf einer einsamen, verlassenen Schaukel sitzt. Da sitzt plötzlich nämlich dann ein Mädel neben ihm.
Apple.
Genau.
Die auch sehr cool ist. Die hat so was komplett Entrücktes. Und auch so ein bisschen die Crazy Eyes.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das sind auch Kontaktlinsen, oder?
Ja, ja, das ist nicht. Und der Blick ist natürlich auch nicht der natürliche Blick. Die soll ja auch schon so ein bisschen komisch gucken.
Ja. Und die verhält sich auf jeden Fall auch komplett komisch. Ne?
Leicht autistisch.
Ja. Meinst du?
So ein bisschen.
Ja, also ist
auf jeden Fall
normal. Also sagen wir mal, er ist ja auch alleine groß geworden. Er hat ja gar keine sozialen Kompetenzen, glaube ich.
Mhm.
Weil seine Eltern wurden sehr früh umgebracht. Das kommt später noch in der Story raus.
Genau, es gibt immer wieder so Flashbacks, Und da wird dann so ein bisschen die Geschichte beleuchtet und genau.
Also der ist dann quasi alleine da groß geworden in diesen Ländern, in diesem Ödland und
Hat halt so sporadisch Kontakt da, ne, zu so einer Stadt, zu so diesem Händler,
genau,
zu diesem Bagu.
Um Geld und Essen zu besorgen oder zu machen.
Ja.
Und lernt dann auf jeden Fall zufällig das Mädel Apple kennen. Beziehungsweise sie ihn, die taucht einfach auf.
Ja.
Und er weiß sich dann erstmal gar nicht zu helfen. Und als er dann sieht, dass sie auch noch mit einer Leiche spricht, um sich zu verabschieden, weiß er erstmal gar nicht, was er von ihr halten soll und fährt erstmal weiter.
Ja. Ja, oder ich glaube, der weiß schon, was er von da halten soll. Der denkt so, ich will zwischen die und mich Land bringen halt, ne? Aber da hat er die Rechnung ohne der gemacht.
Ja.
Weil die ist da schon so sehr persuasive, sage ich mal.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob fixiert das richtige Wort ist, aber die hat sich schon den dann so ausgeguckt. Nach dem Motto so, okay, das wird jetzt mein nächster Freund.
Kumpel, ja.
Ja.
Genau, und die taucht dann auch auf einmal bei ihm im Unterschlupf wieder auf und sagt, hey, du bist ja einfach ohne mich gefahren.
Ja.
So nach dem Motto. Ja, und die beiden, sagen wir mal, und andere Figuren lehnen sich dann irgendwann gegen Zeus auf.
Ja.
Ja.
Weil er, man muss es ja auch einfach sagen, der ist ja halt auch ein richtiger Drecksack, so, ne? Das ist halt kein cooler Herrscher, sondern das ist ein Tyrann.
Genau. Also wenn ihm irgendwas nicht passt, lässt er die Leute entführen oder umbringen. Oder zu seinem Genuss dürfen die dann in seine Kampfarena und er darf sich dann auch noch angucken, wie die zerhackt werden.
Ja. Also eindeutig sadistische Ader.
Ja.
Und man sieht ja auch mindestens in einer Szene, wo ja auch wirklich Folter bei ihm, dass ihm das wirklich Spaß macht.
Ja.
Ja, und Apple und Kid, die freuen sich aber mit der Zeit doch immer mehr an. Also er schließt sie ja doch relativ schnell dann auch in sein Herz.
Ja. Spätestens in der Kampfarena auch.
Spätestens in der Kampfarena. Wobei, da sind die, glaube ich, schon auch, da mag der die schon. Man muss auch sagen, die hat ja auch so eine entwaffnende Naivität irgendwie.
Ja, wie so ein kleines Kind.
Ja, genau, die hat sowas, dass man der eigentlich auch gar nicht böse sein kann, nee, so richtig, genau, für irgendwas. Oder.
Also die muss man sich so vorstellen, die plappert einfach das heraus, was sie denkt.
Ja.
Und das ist eben genau dieses Kleinkind-Ding, ne? Ohne drüber nachzudenken, einfach alles raus, raus, raus. Und die kennt auch keine Grenzen und persönliche Grenzen.
Ja. So Man-Bubble. Und,
ja, genau.
Sagt das nicht Man-Bubble oder Man-Blase?
Ja,
eine Man-Blase. Sagt im Film, ja. Was der aber auch nur nachplappert von dem Armwrestler, der das ihm sagt halt, ne? Also da sieht man vielleicht auch, dass er ja wirklich auch noch in diesem Kind-Jugendlichen-Ding ist. Und auch noch so total nach Mentoren sucht oder Vorbildern halt. Oder nach einer Vaterfigur halt einfach. Wo er sich dran orientieren kann, wie er sich zu verhalten hat und wie er zu sein hat.
Mhm.
Und das ist dann so dieser Armwrestler.
Und natürlich sein Comic-Held, weil...
Turboman.
Genau, Turboman ist... Turbo Rider.
Rider, Turboman. Ich wollte nur gucken, ob du es weißt.
Jetzt geht's aber los.
Turboman ist versprochen ist versprochen.
Ah, ja. Nee, Turbo Rider, also der hat halt irgendwie so sein ganzes Leben lang immer wieder irgendwelche Comics von dieser Figur gesuchtet und ist einfach totaler Turbo Rider-Fan.
Hm.
Und das ist auch sein Vorbild. Er guckt sich halt auch an, wie verhält sich diese Figur? Was würde die jetzt machen?
Ja, und das ist halt aber ja auch wirklich so, ne, klassische, wie man so aus dem Alltag kennt, so halt, ne, wenn man so diese Superheldenphase hat und da auf jeden Fall dieses Vorbild-Ding mit reinspielt.
Ja, klar.
Wenn du das liest, ne? Also das ist definitiv da bei ihm. Und dann findet er ja auch diese Rüstung.
Mhm.
Die ihn quasi zum Turbo Rider macht.
Ja, das ist aber auch so ein bisschen, ich weiß manchmal nicht, also manche Sequenzen sind so, die sind einfach da und das ist okay, aber warum gibt es überhaupt diese Rüstung von einer Comicfigur und dieses raumschiffartige Ding, was der plötzlich findet?
Genau, der findet
und
das.
Und was er sein ganzes Leben lang noch nie gesehen hat, aber offenbar in demselben Einzugsgebiet liegt.
Allerdings muss man sagen, das ist ja da unter der Erde versteckt, ne? Der fällt da ja durch diese Öffnung bei der Flucht da rein. Ja, das darfst du nicht hinterfragen.
Nein, nein, nein.
Das, also, ist, das ist halt so.
Genau.
Das muss man alles gegeben hinnehmen in dem Film.
Ja.
Und das nehme ich dem Film nicht übel. Aber nö, wenn man es fragt, nicht. Dann natürlich. Und warum funktioniert das Ding noch?
Ja.
Warum hat es genau seine Größe?
Ja.
Und. Das muss man.
Also da, dort finden sie ja nämlich nicht nur die Rüstung, sondern auch eine Waffe von Turbo Rider.
Ja.
Und die nimmt er auf jeden Fall erstmal mit. Und probiert die auch prompt aus. Und hat dann direkt so einen fancy Nintendo Power Glove-artigen Handschuharm, Raketenwerfer oder Laserblaster.
Ja.
Und das ist natürlich schon eine geile Nummer. Also da sind einfach viele, viele kleine Sachen drin, die so dieses Cyberpunk-artige, dystopische, Mad Max-artige, alles zusammen vermischen.
Und also mit einer guten Prise
Nintendo-Familienfreundlichkeit,
ja. Aber.
Ja. Aber es ist trotzdem, wenn man, ich habe nachher bei einer Szene, habe ich gedacht, krass, da sind jetzt gerade drei Figuren mit irgendwelchen bewaffneten Armen.
Mhm.
Ne? Also einmal der Laserblaster, einmal der Metall-Cyborg-Arm und
ja.
einmal dieser Kreissägen-Arm.
Der ist cool,
also,
der
Kreissägen-Arm. Ne? Und das ist schon viel, auf jeden Fall.
Ja.
Die Designs sind auf jeden Fall spitzenmäßig
ja.
von diesen ganzen Kriegern.
Und die Masken auch. Also ich finde ja. halt hier von dem Ketten, von dem Kreissägen-Mann, diese totenkopfhafte Maske,
ja.
die ist schon verdammt
der,
cool.
Der heißt auch Skeleton Man.
Ja.
ja.
Verdammt
die,
cool.
Der sieht super cool aus, ja.
Und da muss man auch echt nochmal sagen, für das Budget, was die da bekommen haben,
ja.
oder zur Verfügung hatten, ist echt looks so, cool.
Ja. Und wenn das noch nicht 80er genug ist, dann sollten wir vielleicht noch kurz erwähnen, dass das Standard-Fortbewegungsmittel in diesem Film
ja.
BMX-Räder sind.
Bunte,
das ist ja das
mit knalligen Farben.
Bunte, knallige BMX-Räder. Und das ist auf jeden Fall erwähnenswert.
Ja. Ist auch geil, wie die dann halt nachher, ne, als er sich mit der Apple anfreundet, am Anfang fährt die ja so mit ihm quasi, also hinten sitzt die drauf auf dem Fahrrad und ja, wir müssen dir ein Fahrrad finden halt. Und vielleicht auch einen Helm. Das hat auch so alles so ein bisschen so was Videospielmäßiges. So, ne? Ich
ja.
finde genau, wie er die Rüstung findet, so, da tauchen die Sachen auf einmal einfach auf. Genauso ja. wie das Fahrrad für sie, der Helm und so.
Genau. Und der Gnome-Stick.
Der Gnome-Stick. I've got a Gnome-Stick.
Ja.
Was eine Referenz an Ash und I've got a Boomstick.
Vielleicht kennst du das. This is my Boomstick.
This is my Boomstick. Bitte tausendmal Entschuldigung, stimmt. Ja.
Kein Problem.
Ah.
Ja, Videospiel, vielleicht wenn wir das Thema noch ein bisschen nach hinten anschieben, dann kann ich gleich noch was zu sagen.
Sag doch jetzt was dazu.
Ja, also es ist auf jeden Fall, nachdem der Film dann doch irgendwie so ein bisschen Fandom und Kult erfahren hat und dann auch sogar ja bei uns in Deutschland veröffentlicht wurde, obwohl der gar nicht so viel eingespielt hat, wie wir jetzt nachgelesen
laut
haben.
Laut IMDb nur 67.000.
Ja, bei 60.000
ja.
Budget. Also,
aber die müssen in der Zweitauswertung muss.
Ja, da muss unheimlich sein. Viel gewesen sein, weil sonst wäre das nicht so ein großer Name.
Ja.
Und dann gab es auf jeden Fall nämlich auch direkt den Schrei nach einem Sequel oder wie geht's weiter? Es gab dann Gerüchte um eine Fortsetzung, die gedreht werden soll. Dann gab es ein Musikvideo von Lematos, dem Musiker, der hat dann, ich glaube, ein Jahr später oder zwei ein offizielles Musikvideo rausgebracht, was wohl ein 5-minütiges Prequel sein soll.
Mhm.
Aber auch mit der Musik halt unterlegt und habe ich aber noch nicht gesehen, aber finde ich ganz interessant als Idee. Und dann gibt es nämlich noch, jetzt komme ich aufs Videospiel zurück, gab es 2018 oder so eine Crowdfunding-Kampagne von einem kleinen Entwicklerstudio. Die haben gesagt, wir machen ein Turbo Kid Videospiel und das ist dann die Story nach dem, was im Film passiert ist.
Okay, also das ist quasi der Teil.
Genau.
Zwei.
Teil 2 ist quasi die Story in dem Spiel verpackt. Und also zum Ende des Films ist es halt so, dass Kid sich auf die Reise macht, um mit seinem Bike die Länder zu erkunden.
Mhm.
Und da setzt das Spiel dann wohl ein. Wie gesagt, 2018 angekündigt. 2019 wurde dann, glaube ich, die Kampagne geschlossen und also auch erfolgreich geschlossen.
Mhm.
Und es ist dieses Jahr im April, also 2025, 6 Jahre später, ist das Spiel erschienen.
Krass.
Das hat auch unheimlich lang gedauert. Ist aber auch so ein 80er angelehntes Pixel-Optik mit Lematos-Score und ist so ein Metroidvania-Spiel auch, wo man halt auch hin und her fahren kann mit seinem BMX-Rad und dann auch Gegenstände aufsammelt, Upgrades und so weiter, wie man das bei Metroidvania-Sachen so kennt. Und die haben es aber in dieser Kampagne ging es ja nicht um das reine Spiel selber nur, sondern es sollte auch als physisches Spiel erscheinen und das ist bis heute noch nicht passiert.
Ja.
Also das ist wirklich, wirklich bitter, wenn man da sich bei der Kampagne beteiligt hat und da bis heute drauf wartet. Das ist immer noch nicht da. Also man kann das inzwischen digital in diversen Spielestores kaufen und auch alle Bäcker haben dann so einen Code bekommen und konnten sich das dann auch runterladen zum Spielen.
Mhm, aber
es ist wirklich immer noch nicht in der Hand zu halten.
Ja, das ist echt schade.
Ja.
Aber das wird seine Gründe haben, dass es einfach doch schwieriger ist umzusetzen und kostspieliger ist, als man denkt.
Es lag wohl auch irgendwie daran, dass sie das halt für die Switch gemacht haben. Dann gab es Port-Probleme mit dieser Nintendo Voraussetzungen und sowas und es gab es dann zwischendurch auch mal irgendwie Infos, dass das daran liegt und dann muss das erst wieder abgesegnet werden, weil das dann Nintendo-Titel ist und so weiter. Das hat sich dann wohl auch nochmal alles in die Länge gezogen, aber ich finde, 6 Jahre ist eine Frechheit, wenn es schon finanziert war. Ne? Also ist ja nicht so, dass die es angekündigt haben und dann 6 Jahre brauchen, sondern die haben sich ja schon das Geld alles vorher eingesackt. Und dann einfach nichts gebracht, nichts geleistet.
Ist die Frage, waren das denn dann auch wieder die RKSS-Leute oder?
Nee. Okay. Das waren die haben sich die Lizenz zu dem Film halt als Spiel geholt.
Ja, okay.
Das hat
ich wollte sagen, weil denen traue ich nicht zu, dass die sowas bewusst verschleppen, weil.
Das haben die nicht.
Das glaube ich einfach nicht, so wie ich die da jetzt gesehen habe. Das sind, glaube ich, nicht so Typen. Das sind halt echt so Geeks oder Nerds.
Auf jeden Fall.
Die und dem Herrn halt, ne? Und die darf es wirklich. Also sind Fanboys.
Ja, und das hast du ja eben auch schon mal angesprochen. Das fand ich nämlich cool. Wir haben uns auch das Making-of angeguckt. Und da geht auf jeden Fall ganz, ganz klar daraus hervor, dass alle Darsteller und alle, die da am Set waren, die sind richtig gut mitgenommen worden. Jedes Mal, wenn die Regisseure am Set waren und denen gesagt haben, wir machen das so und die haben die wohl immer begeistert und haben gesagt, ey, ihr erklärt uns das so richtig geil, man sieht richtig die Freude in euren Augen, wenn das jetzt hier so funktioniert und die haben alle total abgeholt und für sich eingenommen, sodass alle richtig Bock hatten darauf.
Ja.
Und das finde ich schon cool, das ist auf jeden Fall eine Leistung.
Ich finde das auch immer sehr, also ich muss echt sagen, ich verstehe auch nicht, es gibt ja so Stories von Filmsets so, wo Regisseure ja oder Produzenten da irgendwie gar nicht so drauf sind. Und ich muss sagen, da hätte ich auch so keinen Bock drauf. Das fand ich, als wir die Ananas-Express-Folge gemacht haben und da haben wir ja auch uns das Making-of angeguckt, da war ja auch so, wurden ja auch gesagt, wie nett die da alle sind, wie entspannt Seth Rogen ist, dass er zwar so ein Workaholic ist, aber immer entspannt, immer freundlich, immer entspannt. Und das finde ich halt geil und sympathisch und das war bei denen jetzt halt auch wieder so.
Ja.
So, weil der eine meinte es ja auch, der Johann, einer der Macher, ja ey, wir haben seit Ewigkeiten darauf hingearbeitet, hier zu sein, warum sollten wir jetzt scheiß Laune haben, auch wenn es kalt ist oder regnet. Fuck it, wir wollen hier eine gute Zeit haben auch.
Ja.
Finde ich einen sehr, sehr sympathischen Ansatz.
Ja.
Und man muss natürlich sagen, es gibt da vielleicht jetzt auch, fallen mir jetzt so Gegenbeispiele ein, wo manche Regisseure ja extra irgendwie scheiße waren, um das mit in den Film zu bringen.
Ja, oder um das rauszukitzeln aus dem Darsteller. Ne?
Ich glaube, bei Shining war es ja, Stanley Kubrick ist ja aber auch bekannt für Psychospielchen.
Ja.
Weiß ich nicht. Ich finde dann natürlich ist es krass, wenn man das auf jeden Fall im Film merkt. Ich weiß aber nicht, ob ich das gerne machen würde. Ich glaube, ich würde auch lieber ein Wohlfühlset haben.
Ja.
Fände ich irgendwie kacke, so Leute bewusst halt zu piesacken, dass es denen scheiße geht.
Auch ja, aber das ist jetzt auch wirklich nur für den Darsteller, ne? Bei dem Set war das ja wirklich so, Die haben alle richtig Bock da drauf gekriegt, wenn die Regisseure dann gesagt haben, wir machen das hier und lass mal so probieren. Und die Leute hinter der Kamera, die Special Effects Leute, alle haben da richtiges Herzblut reingesteckt, damit das so ist, wie wir es jetzt im Nachhinein genießen können. Und der sieht wirklich nicht billig aus. Die Effekte sind fantastisch. Ich würde das nicht glauben, wenn das mir einer sagen würde, dass der so wenig gekostet hat.
Ja, vor allem, ich finde halt, mit Blut hast du gerade auch ein gutes Keyword gesagt. Die Bluteffekte sind mega geil. Ich mag sowas ja total gerne. Und die haben dann ja auch erzählt, dass die verschiedene Arten von Blut hatten. Ne? Irgendwie so dickflüssigeres, damit du da auch Narben hast. Und so ein flüssigeres, das dann so ein bisschen rumspritzen kann da in der Gegend. Und ich glaube, mein liebster Kill aus dem Film war, wo dem einen der Unterkiefer rausgerissen wird, wo dann auch so die fette Blut halt aus dem Oberkiefer läuft und dann der Unterkiefer noch in die Augenhöhlen gedrückt wird. Mhm. Wunderschön.
Also da gibt es einige Momente, wo die ganz plötzlich so einen Super-Effekt raushauen. Davon gibt es auch nicht wenig, aber die haben alle einen krassen Impact. Also die sitzen alle wirklich wie eine Eins. Und jeder von diesen, die sind auch wirklich dann herausgestellt eigentlich, diese Sequenzen, die bekommen dann auch ihre Screentime. Und das ist auch cool.
Ja.
Da wird auch nicht weggeschnitten oder so. Oder damit es günstiger ist, machen wir jetzt das ein bisschen kürzer. Sondern da wird voll draufgehauen.
Ja, das haben die richtig zelebriert.
Ja.
Und es sieht halt einfach geil aus. Weil eben da haben die nämlich kein CGI benutzt.
Genau.
Und man sieht dann ja auch so, wie gewisse Gedärmesachen und so, mit welchen Tricks sie da gearbeitet haben. Also es gibt eine Szene, da wird einer gefoltert, indem seine Gedärme an ein Fahrrad halt rangetackert werden, rangebunden werden, wie auch immer. Und wenn man dann halt wenn dann jemand sich aufs Fahrrad setzt und da in die Pedale tritt, dann werden dem so die Gedärme rausgezogen.
Ja. Und die rollen sich dann halt auf dem Reifen auf.
Genau. Und ne, es ist halt schön zu sehen, dass das halt dann wirkliche, also es waren jetzt nicht wirkliche Gedärme, aber irgendwie ein wirklicher physischer Gegenstand, der dann da so platziert wurde, dass
cool
man den
Kameraausschnitt cool nicht gemacht. Sieht.
Und dass der dann aber wirklich irgendwie durch das T-Shirt des Schauspielers gezogen wird mit echtem Kunstblut.
Ja, Heads also dafür. Es gibt herausplatzende Augen, es gibt zerschnittene Körper- und Kopfhälften und alles ist wirklich on point drin. Also das wirklich, da ist sehr, sehr viel Detailliebe drin. Also gerade wenn man sich jetzt zum Beispiel, wenn man gerne Horrorfilme guckt und dann früher auf solche Sachen oder generell auf solche Sachen gerne achtet und darauf auch wartet, wie ist das jetzt gemacht und sich das ein bisschen anguckt, das wird in dem Film alles, so alles, was die mal irgendwo gesehen haben als Idee, haben die alles wieder da reingepackt. Und auch neue Ideen. Also das will ich jetzt gar nicht als Plagiat oder so.
Nee, ne? Gar nicht. Das ist schon seine eigene Mische, ne?
Ja.
Man merkt halt so, wo bestimmte Einflüsse herkommen, aber es ist eine eigene Sache. Da hat wirklich ein eigenes Feeling auch der Film.
Ja. Und was der Film nämlich auch mitbringt, ist, man kriegt die ganze Zeit diese Gewaltspitzen, man kriegt diese 80s-Effekte, man kriegt diese Geschichte um den jungen Helden und das Mädel, was er kennenlernt, wo sich dann auch herausstellt, dass sie ein Roboter ist. Das ist auch kein Geheimnis. Roboter.
Wie die da sagen.
Aber in all diesen kleinen, da gibt es immer noch so kleine Momente, wo die beiden sich einfach unterhalten und dass trotzdem so eine Wärme entsteht. Obwohl man weiß, das ist kein Pärchen oder so, ne? Man merkt einfach aber trotzdem die Harmonie, die mögen sich.
Aber der ist ja schon ein bisschen verliebt, der will die doch auch
mal küssen,
dann kostet die den halt nur voll.
Es ist, ja, das stimmt. Aber es ist nie drüber, es ist nie irgendwie überzogen romantisch oder so, dass das jetzt mit der Brechstange da reingebaut wurde.
Nee,
es funktioniert aber wunderbar auch mit Blicken. Und wo ich jetzt Blicke sage, muss ich gerade noch an einen der letzten finalen Shots denken, wo quasi in so einem großen schlachtfeldartigen Finalkampf Turbo Kid dann mit seinem Blaster dem bösen Oberbösewicht gegenübersteht und den auch wegschießen will und der dem dann wirklich böse in die Augen guckt und dann ist so ein kleiner Glanz- oder Feuereffekt auf seine auf seine Pupillen gelegt.
Ja.
Das sieht auch wirklich stark aus, finde ich.
An der Stelle sieht auch das Make-up von dem richtig cool aus. Also ne, dieses vernarbte, roboterhafte.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr
und
nice.
Kleine Zeitlupensequenzen, Blutspritzer ohne Ende. Also sehr, sehr viel Fanservice,
ja,
könnte man
absolut
sagen.
Und ich finde halt, was auch war, also ne, der ist ja wirklich nicht undrastisch und nimmt sich beim Gore, wie wir ja jetzt schon herausgestellt haben, gar nicht zurück. Aber trotzdem ist das kein Gore, der einen runterzieht. Ne? Das ist ein absoluter Gute-Laune-Film, finde ich.
Genau, ja, auf jeden
und
Fall.
Und ich glaube, die einzige Szene, wo es so ein bisschen emotionaler ist, ist so, als die Eltern halt von Kit gestorben werden.
Gestorben werden, ja. So heißt das korrekt, politisch korrekt, ohne jemanden anzuschuldigen.
In einem Flashback ist so der einzige emotionalere Part. Sonst sind das ja irgendwie immer so die Bösen, die aufs Maul kriegen oder getötet werden.
Ja.
Und es ist eher so ein bisschen Payoff-mäßig bis halt so im Videospiel Gewalt, wie du halt so einfach mal durchläufst und halt so ein paar Leute da halt abknallst. Aber worauf wollte ich denn hinaus damit? Es ist ein Feel-Good-Film. Leute sterben. Das wollte ich nur sagen. Hier dieser Armwrestler-Typ, der ist ja auch so ein bisschen so nicht tot zu kriegen. Ne? Der ist ja gefühlte 10 Mal in dem Film gestorben und taucht dann doch irgendwie mal auf, obwohl dem Hand abgehakt wird und erschossen und was auch immer. Kommt der kurze Zeit später immer wieder da und ist halt auch
der
immer...
Der spielt auch so eine ein bisschen Klischee-Figur. Mhm. So der einsame Held, der da sich gegen die Bösen auflehnt, hat auch so ein bisschen so eine Cowboy-Optik und wird auch immer in so einem Licht dargestellt, wie so ein großer, muskulöser, starker Held. Das wird auch immer so ganz stark genutzt. Und der darf natürlich am Schluss auch mit einem bionischen Arm dann da rumwuchten.
Natürlich. Das ist übrigens so ein Funfact zu Michael Ironside, der der war mal Armwrestler. Tatsächlich. Und das Witzige ist, dass der in vielen Filmen Armwrestling spielt und immer verliert.
Ach, das ist ja witzig.
So.
Aber in dem Film hat er das jetzt gar nicht gemacht. Weil
in dem Film hat er das nicht gemacht, nein. Aber es gab trotzdem auch diesen Armwrestle-Wettbewerb.
Ja. Insgesamt auf jeden Fall ein cooler Film. Ich habe den jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, seit er erschienen ist. Aber der macht immer wieder Spaß.
Also ja.
Alleine der Soundtrack ist einfach wirklich tippitoppi. Kann man nicht oft genug erwähnen, haben wir eben schon mal gesagt. Aber ich habe den auf jeden Fall sehr oft gehört. Den kann man auch wunderbar einfach nebenbei laufen lassen. Der ist wirklich cool.
Ich finde auch, der ist super angenehm. Hat halt diese 80s-Welt. Und dadurch ist das aber auch so für mich so ein bisschen dieses heile Welt-Ding. Das ist so richtig schöner Eskapismus und ein bisschen entrückt. Und macht einfach Spaß zu hören. Und hast du eigentlich die Nachfolgefilme gesehen? Bzw. den Nachfolgefilm von den Machern?
Summer of 84 habe ich gesehen. Den haben die gedreht, aber nicht geschrieben. Das ist so ein bisschen, ich würde mal sagen, wie die Goonies gegen einen Serienkiller.
Oh, klingt cool.
Aber, ja, das habe ich auch gedacht. Aber ich habe mir den angeguckt, vielleicht hatte ich auch wirklich zu hohe Erwartungen. Und für mich hat der nicht funktioniert. Der war für mich so, die Story passte nicht zu dem, wie es arrangiert wurde. Und es war dann so sehr auf dieses, wir müssen das publikumstauglich machen. Und es hätte viel böser und finsterer sein können. Ich muss den irgendwann nochmal gucken und dem eine Chance geben, aber hat mir irgendwie nicht so gut gefallen. Und dann habe ich noch einen zweiten Film gesehen, der wirklich auch von denen mal geschrieben und gedreht wurde, ein paar Jahre später. Ich glaube 2022 oder 2023. Der heißt We Are Zombies. Und der hatte ein ähnliches Problem. Der hatte irgendwie passt das, was da alles passiert, nicht zu den Figuren. Das ist ganz, ganz komisch. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Das wirkt alles ein bisschen aufgesetzt. Es wirkt so, als wenn die Story schon da war und dann haben die noch diese 80s-Elemente damit reingebracht oder Figuren aus den 80ern so mit reingeschrieben und das wirkt sehr, sehr konstruiert irgendwie.
Ja, okay.
Also auch We Are Zombies hat mir auch nicht so gut gefallen, leider.
Schade.
Aber ich würde auf jeden Fall die Kurzfilme auch gerne nochmal sehen, die vorher gemacht haben.
Die sahen ja auch sehr gorig aus mit den Ausschnitten, die wir gesehen haben. Ja. Und ja, auf jeden Fall halt auch, man sieht, dass amateurische Produktionen sind. Aber auch die sehen schon sympathisch aus.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich warte immer noch auf das Spiel.
I want my money back. Die Kampagne unterstützt haben.
Ja.
Ja, schade, ey. Das ist, ja, ey, 6 Jahre ist wirklich.
Ja, das ist eine Frechheit.
Zu lange.
Vor allen Dingen war dann auch viele Jahre lang einfach keine Info mehr. Du hast einfach nichts erfahren. Es gab keine Antworten von irgendwas, als wenn die Seite plötzlich irgendwann down ist.
Ja. Kohle genommen, also, abgehauen. Ja, genau.
So, man hat erstmal viele Jahre nichts erfahren. Jetzt kann man zumindest das Spiel spielen, aber.
Ich meine, ist es denn gut, das Spiel?
Habe ich noch nicht begonnen, weil ich warte auf die physische Edition.
Okay, jetzt weigere ich mich. Und wenn es nochmal 6 Jahre sind. Ja, understandable.
Ja. Aber auf jeden Fall, alles in Turbo Kid ist nicht so böse, wie es vielleicht klingt, wenn wir jetzt über diese ganzen Gewaltspitzen nochmal gesprochen haben.
Ja, nee,
haben.
Gar nicht.
Das ist alles mit einem Augenzwinkern überdreht, sodass man das schon fast cartoonig die ganze Gewalt eskaliert, sagen wir mal. Und das ist auf jeden Fall gar nicht, es ist alles mit einem gar nicht selbst ernst genommen. Also die haben natürlich ihr Projekt ernst genommen, aber der ist nicht böse und finster, wie das Ganze gemacht
ist. Das ist kein bierernster Film, sondern der soll Spaß machen.
Genau.
Das kann man,
und das macht
man
er auch.
So sagen. Ja, ich glaube, damit sind wir auch soweit am Ende.
Ja.
Mir fällt ja zumindest nichts mehr ein, was ich zu dem Film sagen könnte. Außer, der lohnt auch für Freunde, die so diese 80er-Sachen halt mögen. Bisschen Endzeit und viel gut, ohne Comedy zu sein. Das ist ja jetzt nicht so, dass der Film irgendwie haha-witzig ist oder irgendwie viele Pointen hat oder so. Aber vom Feeling her ist das halt ein gute Laune-Film, finde ich. Trotz Blut.
Ja, auf jeden Fall. Also, was haben wir daraus gelernt? Schlag zuerst, schlag hart und?
Keine Gnade.
Ganz genau. Das ist das Fazit. Und wir bedanken uns fürs Zuhören und vielleicht hat es euch Spaß gemacht. Vielleicht nochmal Kommentare hinterlassen. Und ansonsten hören wir uns nächsten Mittwoch.
Bis dahin.
Ciao.
Stay Turbo.
Ja.